Ein Mann im mittleren Alter, ein Jude, wird ausgepeitscht. Sein Rücken ist eine einzige blutende Wunde. Anschließend presst man diesem Mann, Jesus, eine Dornenkrone auf den Kopf. Die Stacheln bohren sich durch die Kopfhaut. Blut fließt über sein Gesicht. Danach muss dieser Mann trotz seinen schweren Verletzungen ein schweres Holzkreuz einen Berg hochschleppen. Oben angekommen, wird dieser Mann an genau dieses Kreuz genagelt. Soldaten treiben schwere Eisennägel durch Hände und durch Füße. Und wieder fließt Blut. Diesmal aus den Händen und aus den Füßen. Die Soldaten richten das Kreuz auf. Und da hängt Jesus an diesem Kreuz. Jeder Atemzug ist eine furchtbare Last. Er leidet an dem Gefühl zu ersticken. Quälend lange geht das so. Irgendwann haucht er aus, es ist vollbracht. Und er stirbt. Kurz bevor es an diesem Tag dann dunkel wird, stößt ihm ein Soldat noch eine Lanze in die Seite. Wasser und wieder Blut fließen aus dieser Wunde, fließen dem toten Jesus aus seiner Wunde. Jesus wird vom Kreuz genommen und in ein Grab gelegt. Es ist vollbracht. Jesus ist gestorben. Der Schrecken, zumindest für ihn, hat jetzt ein Ende. Karfreitag. Das Wort Kar kommt von Klagen. Es ist der Klagefreitag heute. Dieser Tag heute ist reserviert für das Leiden und für das Sterben von Jesus. Und für manche stellt sich vermutlich die Frage, warum muss ich mir an so einem schönen Tag, wie es heute auch noch war, das antun? Das Leiden, dieses Sterben. Hallo? Es gibt doch genug Elend auf der Welt. Andere sterben auch. Was macht dieses Sterben und was macht dieses Leiden von Jesus so herausragend? Was macht diesen Tod so bedeutsam, was man sich da Jahr für Jahr damit auseinandersetzen sollte? Was ist eigentlich der Punkt? Um was geht es da? Geht es nur darum, dass der gelitten hat und das sollen wir irgendwie da verinnerlichen? Was ist der Punkt? Schon die allerersten Christen haben sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Nämlich mit der Frage, was ist eigentlich dort am Kreuz passiert? Und im Neuen Testament, da finden sich ganz verschiedene Deutungen und Erklärungen von dem, was da am Kreuz passiert ist. Warum dieser Messias, dieser Gottessohn sterben musste und warum er auch noch so sterben musste. Und wir gehen heute ins Neue Testament, in den Brief an die Hebräer. Das wäre die erste Folie. Und in diesem Brief an die Hebräer, wie der Name schon sagt, die Hebräer, Brief an die Juden, da versucht der Autor, dieser Briefschreiber, der leider unbekannt ist, der versucht, diesen Judenchristen zu erklären, was die tiefe Bedeutung des Sterbens von Jesus, des Messias ist. Also Zielgruppe dieses Briefes sind Juden und Judenchristen. Und dort gehen wir mal ins Kapitel 9, da lesen wir Folgendes, aus der Guten Nachricht-Übersetzung, so eine moderne Übersetzung, Luther klingt ein bisschen anders, meint aber das Gleiche. Jetzt aber ist Christus gekommen, als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen vollkommen gemacht hat. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Und wenn ich das lese, dann merke ich sofort, ja, das ist nicht geschrieben an Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert. Und obwohl ich ja Theologe bin und viel studiert habe mit mit der Bibel, und trotzdem ist das für mich schwierig. Ich habe das Kopfwissen, um das zu verstehen, aber mir fehlt ein bisschen das Herzwissen. Ich kann da nicht so einfach ohne weiteres andocken. Mir fehlen die Bilder, mir fehlen die Erfahrungen dazu. Ich war noch nie bei der Opferung eines Tieres dabei, und wahrscheinlich die allerwenigsten von euch. Und wenn, dann würde ich mir vielleicht auch Sorgen machen. Mir fehlen die Geräusche, mir fehlen die Gerüche, mir fehlen die Emotionen. Mir fehlt das Gefühl von einem Tempel, von einem Priester, von einem Opfer, das fehlt mir. Jetzt, wenn Juden oder Judenchristen damals das gelesen haben, zur Zeit, als der Brief geschrieben wurde, oder wenn man ihnen das vorgelesen hat, die hatten 1000 Bilder in ihrem Kopf. Bilder, Gerüche, Geräusche, Gefühle, die waren da drin in dieser Welt. Wir sind es nicht mehr. Und deshalb muss ich da ein paar Dinge dazu sagen. Schlicht erklären. Zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, als er gestorben ist, da stand in Jerusalem der große Tempel. Das war bereits der zweite Tempel, der dort stand in Jerusalem. Und dieser Tempel war das zentrale Heiligtum der Juden. Also der jüdische Glaube zu der Zeit von Jesus, anders wie heute, der war ohne diesen Tempel gar nicht denkbar. Das war die Mitte, das war das Zentrum, das war das zentrale Heiligtum. Heute steht übrigens an diesem Platz, ist ja der Tempelberg. Von diesem gewaltigen Tempel, der da stand, ist nur noch eine Mauer übrig. Das ist die sogenannte Klagemauer. Dieser Tempel war das Zentrum des religiösen und des Glaubenslebens aller Juden. Und Juden sind auch immer wieder zurück nach Jerusalem, um dort im Tempel sein zu können. Und im Innersten dieses Tempels, im Allerinnersten, da war eine Kammer, das sogenannte Allerheiligste. So, das war der Ort, wo man gedacht hat, da ist Gott gegenwärtig, oder geglaubt hat, Gott ist in dieser einen Kammer. Da ist er real präsent. Also Gott wohnt in Jerusalem, der hat eine Adresse. Der wohnt in diesem Allerheiligsten. Im Vorgängertempel, den Tempel, den Salomo gebaut hat, da stand in diesem Allerheiligsten noch die Bundeslade. Kennen manche vielleicht noch oder schon mal gehört, diese Holzkiste, in der mit zwei Engeln drauf, und da waren die Steintafeln mit den 10 Geboten. Die stand im Vorgängertempel. In dem Tempel zur Zeit von Jesus war diese Kammer wahrscheinlich leer. Da war das Allerheiligste leer. Und der oberste Priester, der höchste aller Priester, der ging einmal im Jahr in dieses Allerheiligste hinein, mit dem Blut von frisch geopferten Tieren. Vermutlich waren es junge Stiere. Man hat denen die Kehle durchgeschnitten und hat eine Schale, mit einer Schale dieses Blut aufgefangen. Und dann ging der mit diesem Blut, mit dieser Schale, mit diesem Blut in das Allerheiligste und hat dieses Blut dort verspritzt, hat es dort versprengt. Und dieses Blut war ein Sühneopfer für die Sünden des Volkes, die sich da im Lauf eines Jahres angesammelt haben. So war das Verständnis. Das Volk sündigt, und im Laufe eines Jahres gibt es einen riesigen Berg an Schuld. Und einmal im Jahr geht der hohe Priester hinein zu Gott persönlich, ins Allerheiligste. Und er sühnt mit diesem Blut von diesen unschuldigen Tieren die Schuld der Menschen. Und so wurde gewährleistet, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr gewährleistet, dass sich Gott nicht von diesem Volk abwendet. So, das ist der Hintergrund von dem, was wir hier lesen über Jesus. Und ich glaube, dieser Hintergrund, der fehlt uns, der kommt ja in unserem Alltagsleben, auch in unserem Glaubensleben, auch in unserem religiösen Leben gar nicht vor. Dass da einer mit einer Schale, mit Blut, mit echtem, warmen Tierblut da rumläuft und dieses Blut da verspritzt. Jetzt hat es ganz tiefe Wurzeln im Kult, im alten Kult der Bibel. Interessanterweise wird es auch sogar erklärt im Hebräerbrief. Das war offensichtlich damals schon erklärungsbedürftig. Und dort schreibt der Autor: Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht durch Blut gereinigt werden muss. Und es gilt in der Tat, Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. Also das ist die Vorstellung damals. Wir können sie hier ja 1:1 lesen. Blut reinigt, Blut sühnt. Und die Vergebung für die Schuld, die gibt es dann, wenn das Blut eines unschuldigen Opfertieres fließt. Also für meine Vergehen, das war das damalige Prinzip, für das, was ich an Schuld angehäuft habe, oder wenn ich schuldig geworden bin, dann opfere ich ein Tier, da stirbt ein unschuldiges Tier für mich, und mit diesem Blut des Tieres ist meine Schuld gesühnt. Das klingt fremd, aber das war die religiöse Vorstellung damals. Und wir finden das auch, das geht ganz tief zurück auf die Gesetze des Moses, da finden wir das erklärt. Dort heißt es im dritten Buch Mose, also in den Gesetzbüchern, denn im Blut ist Leben. Und ich habe bestimmt, dass alles Blut zum Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben. Im Blut ist Leben. Also für die Bibel ist Blut heilig. Für die Menschen der Bibel, für die Juden und auch für die frühen Christen, war Blut die kostbarste Substanz, die es gibt. Denn Blut trägt das Leben. Blut steht für das Leben. Und Gott ist ein Gott des Lebens. Er hat das Leben geschaffen. Und das alles verdichtet sich im Blut. Wer kein Blut hat, ist tot. Und wir sagen ja auch, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Beim ersten biblischen Mord, da kann man das schön sehen, als Kain seinen Bruder Abel erschlägt, ganz am Anfang, ganz tragische Geschichte, da kommt Gott und er spricht zu diesem Kain und er sagt, das Blut von Abel auf dem Acker, das Blut von Abel auf diesem Acker, das schreit zu mir, dieses Blut schreit. Und da findet man wieder diese Vorstellung. Ich habe vor kurzem von jemand gelesen, der sagt, wenn man auf Schlachtfelder geht, wo große Schlachten waren, große Kriege, wo viele Menschen Blut vergossen haben, dann spürt man das heute noch. Ich weiß es nicht, ich war überrascht, dass so ein seriöser Mensch sowas sagt. Also hier wird bestimmt, Sühne für Mord oder für Schuld, da braucht es dieses Blut, diese heilige, diese kostbare Substanz. Damit wird eben auch gesagt, Leben für Leben, Leben für Leben. So wird gesühnt, so wird die Schuld wieder in Ordnung gebracht, so werden die Beziehungen wieder hergestellt. Das hat übrigens dann auch ganz praktische Konsequenzen, die im Gesetz festgehalten werden. Deshalb heißt es, sagt Gott da im dritten Buch Mose, darum habe ich zu den Leuten von Israel gesagt, niemand von euch darf Blut essen, auch nicht die Fremden, die bei euch leben. Wenn ein Israelit oder Fremder Wild oder Vögel jagt, die ihr essen dürft, also die reinen Tiere, dann muss er das Blut der auferlegten Tiere auslaufen lassen und mit Erde bedecken. Und jetzt wieder, denn im Blut ist Leben. Und deshalb habe ich euch verboten, Blut zu essen. Jeder, der Blut isst, muss sterben. Also da wurde ein Zaun um dieses Blut gebaut. Das Blut wurde geschützt mit einem Gesetz. Blut darf nicht gegessen werden, Blut ist zu heilig, zu kostbar, Blut trägt das Leben und deshalb sollen die Menschen, soll das Volk Gottes dieses Blut nicht essen. Und interessanterweise kann man sagen, ja, im Alten Testament, das sind diese Regeln für die Juden, das hat mit uns heute nicht mehr viel zu tun und das stimmt. Interessanterweise aber haben sogar die frühen Christen sich an diese Regel gehalten. Es gab eine große Diskussion, Apostelgeschichte 15 kann man das nachlesen, ja, was ist jetzt, wenn ein Mensch Christ wird, der kein Jude ist? Wenn ein Jude Christ wird, dann hält er sich an die ganzen Regeln. Aber was ist, wenn jetzt ein Römer, ein Italiener oder ein Grieche oder was es da alles gab oder ein Kreter, wenn der Christ wird, wenn der Jesus nachfolgt, muss der sich auch an die Gesetze halten? Denn Jesus war ja Jude. Und dann hat man beschlossen, nein, er muss sich nicht an die Gesetze halten. Er muss sich nicht beschneiden lassen. Er muss den Sabbat nicht halten. Er muss nicht reine oder unreine Tiere essen, aber Blut essen. Blut essen, das geht nicht. Also das war auch den frühen Christen. Den frühen Christen war das auch heilig. Und da spüren wir ein bisschen, wie kostbar dieses Blut in der gesamten Bibel ist und wie wertgeschätzt Blut als Träger des Lebens wurde. Und ich glaube, jetzt bekommen wir langsam auch ein Gefühl für unser Thema. Gehen wir zurück zu Jesus am Kreuz. Jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen vollkommen gemacht hat. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Also der Briefschreiber sagt hier ganz klar, der neue, wahre, hohe Priester, der ist Jesus. Alle anderen hohen Priester, die es da gab, einer nach dem anderen, das sind nur Vorschatten. Das sind nur so Vorankündigungen von dem einen wahren hohen Priester, der dann mit Jesus gekommen ist. Und weil er gestorben ist, weil er eben in das Allerheiligste ist ja auch nur ein Bild, ist ja auch nur ein Vorschatten von der reellen Gegenwart Gottes. Und weil Jesus in die reelle Gegenwart Gottes eingetreten ist und dort mit sein eigenes Blut vergossen hat, deshalb hat er für unsere Schuld gesühnt. Das ist das Bild. Jesus ist der wirkliche Hohepriester, der nicht Blut von Tieren verspritzt, sondern sein eigenes Blut hingibt, der das Kostbarste gibt, was er hat, sein eigenes Blut. Und die frühen Christen haben das verstanden. In der Bibel, im Neuen Testament ist fast 30 Mal vom Blut Christi die Rede. Das ist doch ein bedeutsames Thema, erstaunlich. Und man kann sich auch vorstellen, in der Kirchengeschichte war dieses Thema sehr präsent. Wenn man die Bibel liest und sagt, Blut ist das Leben, ja, und dann noch das Blut von Jesus, das muss ja noch kostbarer sein. In Weingarten gibt es also eine Blutreliquie. Man meint, da wäre ein Tropfen vom Blut von Jesus. Da gibt es den Blutsritt. Das hat ganz wilde Blüten getrieben. Aber man hat ein Verständnis gehabt für dieses Blut. Für mich ist das fremd. Und für mich stellt sich ehrlich gesagt auch die Frage, ob denn immer Blut fließen muss zur Vergebung von Schuld oder ob Gott nicht auch so vergeben kann. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der gesamte jüdische Kult und auch biblisch gedacht genau auf dieser Vorstellung basiert, vom Blut als Sühnemittel. Und die Menschen damals haben das verstanden. Durch seinen Tod und sein Blut rückt der Hohepriester Jesus wieder gerade, was zwischen mir und Gott und zwischen uns und Gott kaputt gegangen ist. Ich bin mit Gott versöhnt. Es steht nichts mehr zwischen mir und ihm, zwischen uns und ihm. Blut als Mittel zur Sühne. Das Blut hat in der Bibel aber noch eine andere Bedeutung und die werde ich auch noch kurz erklären. Es gibt dann eine zweite Bedeutungsebene für dieses Blut. Wenn Gott mit den Menschen einen Bund schließt, und das tut er in der Bibel an mehreren Stellen. Ein Bund schließen, das kennen wir noch. Wir kennen den Ehebund, den heiligen Bund der Ehe. Das ist ein Treuebund. Ein Bund ist auf Treue ausgelegt. Das ist ein Versprechen, sich gegenseitig treu zu bleiben. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich an gewisse Regeln hält. Aber das ist nicht wie ein Vertrag. Wenn man einen Vertrag bricht, fällt das ganze Ding auseinander. Ein Bund ist auf Treue angelegt, auf eine feste Beziehung. Und Gott geht in der Bibel immer wieder so ein Treuebund ein mit seinen Menschen. Und immer wenn das passiert, fließt auch Blut. Wir kennen das auch. Also ich kenne es noch aus meiner Cowboy- und Indianerzeit. Die Blutsbrüderschaft. Kennt ihr das? Blutsbrüderschaft. Da nimmt man ein Messer, zack, und ritzt sich da in die Handfläche. Und der andere macht es auch. Hier muss man die Rechte nehmen. Und dann gibt man sich die Hand und dann vermischt sich dieses Blut. Und das ist fühlt sich ganz heilig an. Das ist eine Beziehung auf Leben und Tod. Blutsbrüderschaft. Und Gott geht mit seinem Volk, wenn man so will, eine Blutsbruderschaft ein. Und die Regeln, die es dann zu halten gibt, sind die 10 Gebote und ein paar andere. Und das liest sich dann so, jetzt im zweiten Buch Mose. Die Hälfte des Blutes von jungen Stieren tat Mose in Schalen. Die andere Hälfte goss er an den Altar. Dann nahm er das Buch, in dem er das Bundesgesetz aufgeschrieben hatte, und las es den versammelten Israeliten vor. Sie versprachen, wir wollen alles gehorsam tun, was der Herr uns befiehlt. Darauf sprengte Mose aus den Schalen Blut über das ganze Volk und sagte dazu, durch dieses Blut wird der Bund in Kraft gesetzt, den der Herr jetzt mit euch auf Grundlage dieser Gebote und Gesetze schließt. Also Mose verpflichtet das Volk, die Gesetze zu halten, und dann schließen sie mit Gott diesen Bund, diese Blutsbrüderschaft. Und als Zeichen besprengt Mose das Volk mit Blut. Also wir sehen, Blut ist ein Zeichen der Reinigung, ein Symbol für die Reinigung, steht für die Reinigung, steht für die Sühne von Schuld. Es steht aber auch für einen Bundesschluss, für eine ganz feste, treue Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und deshalb kommt es hier auch vor in diesem Brief an die Hebräer. Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, eben weil er sein Blut vergossen hat, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Also hier gibt es durch Jesus gibt es eine neue Blutsbrüderschaft zwischen Gott und den Menschen. Und das ewige Erbe, von dem hier die Rede ist, das ist das ewige Leben. Mit und bei Gott, unserem Blutsbruder. Da kann uns nichts mehr trennen von Gott. Und dieses ewige Leben geht jetzt los und geht dann, und das feiern wir dann am Sonntag, über den Tod hinaus. Dieses neue, ewige Erbe oder Leben. Folgendermaßen wird es zusammengefasst. Der oberste Priester des jüdischen Volkes muss Jahr für Jahr aufs Neue in das Allerheiligste hineingehen. Mit fremdem Blut, dem Blut von Böcken und Jungstieren. Also haben wir wieder eine Beschreibung von dem Kult damals, wie das dazuging im Tempel. Einmal im Jahr, am Versöhnungstag, geht der Priester hinein ins Allerheiligste und besprengt diesen Raum mit fremdem Blut von Tieren. Doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich wieder selbst zu opfern. Er hätte ja seit Anfang der Welt schon viele Male den Tod erleiden müssen. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, um ein für alle Mal die Sünde der Welt dadurch fortzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Ein für alle Mal wird hier gesagt. Der hohe Priester, wie gesagt, ist ein Vorschatten. Der geht in dieses Allerheiligste hinein. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Damit es wieder in Ordnung kommt. Damit Gott dem Volk treu bleibt. Damit diese angehäufte Schuld gesühnt wird. Jesus muss das nicht Jahr für Jahr für Jahr machen. Einmal ist er gestorben. Einmal ist er hineingegangen in das wahre, wirkliche Allerheiligste und hat dort sein Blut vergossen. Zur Vergebung und zur Sühne unserer Schuld, aller unserer Schuld, die sich da angehäuft hat. Einmalig. Und dieses Einmalige war ausreichend. Ein Mann im mittleren Alter, ein Jude, wird ausgepeitscht. Sein Rücken ist eine einzige blutende Wunde. Anschließend presst man diesem Mann, Jesus, eine Dornenkrone auf den Kopf. Die Stacheln bohren sich durch die Kopfhaut. Blut fließt über sein Gesicht. Danach muss dieser Mann trotz seinen schweren Verletzungen ein Holzkreuz einen Berg hochschleppen. Und oben angekommen, wird dann genau dieses Kreuz genagelt. Soldaten treiben schwere Eisennägel durch Hände und Füße. Und wieder fließt Blut, diesmal durch Hände und Füße. Die Soldaten richten das Kreuz auf. Und da hängt Jesus. Jeder Atemzug eine Last. Er leidet an dem quälenden Gefühl zu ersticken. Endlos lange geht das so. Irgendwann haucht er aus. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er stirbt. Kurz bevor es an diesem Tag dunkel wird, stößt ihm ein Soldat eine Lanze in die Seite. Man will sicher gehen, dass er wirklich tot ist. Wasser und wieder Blut fließen dem toten Jesus aus der Wunde an der Seite. Jetzt wird Jesus vom Kreuz genommen und in ein Grab gelegt. Das Opfer ist vollbracht. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Jesus ist der hohe Priester. Und was ist die Aufgabe eines Priesters? Die Aufgabe des hohen Priesters. Die Aufgabe ist, des Priesters ist, für sein Volk, für die Menschen einzustehen. Und genau das macht Jesus. Er steht für uns ein, springt für uns in die Bresche. Und er macht uns damit ein unglaubliches Geschenk. Ein unglaubliches Geschenk. Er sagt, Carsten, mein Blut für deine Schuld. Jesu Blut für dich vergossen. Du darfst versöhnt und in Frieden mit Gott leben. Da gibt es nichts mehr, wofür du dich schämen müsstest, was dich fertig machen kann. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, gesühnt. Und er sagt zu dir, Marc, mein Blut für dein neues Leben. Blutsbruderschaft mit Gott. Neues Leben, ein ewiges Leben. Ich schenke dir das. Ich schenke euch das. Mein Blut für deine Schuld. Mein Blut für dein neues Leben. Mein Blut für eure Schuld und mein Blut für euer neues Leben. Das ist das Opfer, das Jesus bringt und zugleich das größte Geschenk, das er uns macht. Das größte Geschenk. Wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Und das Abendmahl ist eine Einladung, teilzuhaben. Teilzuhaben an dem, was der hohe Priester, der wahre hohe Priester Jesus für uns getan hat. Es ist ein Angebot, die Sühne, die Vergebung und dieses neue Leben anzunehmen. Und beim letzten Abendmahl, das ist uns so überliefert, am grünen Donnerstag, beim Passamahl, da nimmt Jesus den Wein. Er hält den Wein hoch, sagt, Leute, schaut euch den Wein an. Und dann sagt er, am Passamahl, am letzten Passamahl, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird, zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Mein Blut für deine Vergebung. Mein Blut für dein neues Leben. Und wenn du das für dich in Anspruch nehmen willst oder daran festhalten willst oder sagst, ja, das ist genau das, was ich will, dann lade ich dich ein, nach vorne zum Abendmahl zu kommen. Ganz praktisch, wir feiern heute das Abendmahl mit echtem Wein. Wenn jemand Traubensaft möchte, gebt uns einfach ein Zeichen. Da muss man sich auch nicht dafür schämen. Das ist gar kein Problem, das machen wir gerne. Wir werden das Brot schweigend austeilen. Ich bitte euch einfach, die Hände aufzuhalten und wir legen euch das Brot noch rein. Wenn jemand sagt, da gibt es noch Schuld, ich möchte diese Schuld auch bekennen, ich möchte sie ganz bewusst Jesus geben. Da gibt es was, was mich plagt, wofür ich mich schäme, wo das da so aufsteigt, vielleicht gerade an Karfreitag und ich merke, das ist unangenehm, aber das muss mal raus. Ich habe da noch was auf dem Kerbholz. Dann könnt ihr diese Schuld auf diese Zettel hier schreiben. Die liegen da, da liegen Stifte. Und ihr könnt sie dann in diese Spalten hier reinstecken und wir werden das dann entsorgen, ohne es zu lesen. Keine Sorge. Ich bitte jetzt die Abendmahlsausteiler nach vorne. Thomas wird beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Und dann gehen wir direkt in den Lobpreis und in das Abendmahl hinein.